Gewissen vom letzten Mal. Also haben wir schon davon gesprochen, dass es diese zwei Sorten, doch haben wir ja, von diesen zwei Sorten Gewissen, von dem Urgewissen oder Prinzipiengewissen und dem Normen- oder Situationsgewissen. Wir reden heute nur von dem Prinzipiengewissen, von dem Urgewissen, weil wir ja keine Ethik jetzt machen, sondern wir wollen ja Anthropologie bzw. Gotteslehre machen. Und da setze ich dort an und erinnere nochmal dran, eben dieses Beispiel, entweder draußen wird ein Galgen aufgebaut und man weiß, ich muss mich eher, sollte ich mich aufhängen lassen, als dass ich den unschuldigen Nachbarn verleumde. Oder man kann sich auch einfach so erinnern, dass man selber etwas getan hat, wobei man weiß, das war falsch, wo man das deutlich sieht. Diese Erfahrung, die meine ich, hat zwei Momente. Einmal, ich sehe ein, das ist ganz wichtig, es ist nicht eine Sache vom Bauch oder vom Gefühl. Ich sehe ein mit der Vernunft, ich erkenne. So wie ich erkenne, dass 2 mal 2 4 ist. Das ist nicht so unwichtig, bis der berühmte Philosoph Husserl, der Lehrer da von Heidegger oder so, der hat um 1900... Edmund Husserl. Der hat ein berühmtes Buch geschrieben, 3 Bände im 1900, Logische Untersuchungen, wo er gezeigt hat, dass die Mathematik, dass das nicht Assoziationen sind, sondern eine Erkenntnis, eine Einsicht, Insight. Wenn ich also sehe 3 und 5, dann ist es nicht eine Assoziation, kein psychischer Zwang, dass ich jetzt 8 sage. So hat überhaupt nichts mit Zwang zu tun, sondern ich erkenne frei, dass das objektiv 8 ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, muss man sich klar machen. Also es ist nicht so, ich höre 3 und dann höre ich 5 und dann kann ich gar nicht anders als 8 sagen, sondern ich sehe ein, dass 3 und 5 8 ist. Das ist nicht Psychologie, sondern es ist Mathematik. Diesen Unterschied, den hat man früher nicht, hat man vor 1900 nicht gemacht. Damals herrschte der sogenannte Psychologismus. Man gesagt hat, es ist eine Sache der psychischen Assoziation in der Mathematik. So wie heute wieder die Hirnforscher sagen, das hat nichts mit Einsicht zu tun, sondern heute sagt man nicht Assoziation, sondern es sind irgendwelche chemischen und elektrochemischen Reaktionen im Gehirn. Während der Husserl sagt, nein, ich sehe ein, 3, 5 und dann sehe ich ein, das ist 8. Es ist nicht eine subjektive Notwendigkeit, sondern ich erkenne, dass es objektiv so ist. Das brauche ich. Und diese selbe objektive Einsicht, die beanspruche ich jetzt auch für das Gewissen. Ich sehe ein, dass es richtig ist, dass man nicht einen unschuldigen Menschen verleumdet. Ich sehe ein, dass es verboten ist, Vergewaltigung. Das ist nicht eine psychische Nötigung, das ist nicht eine Assoziation, das ist nicht ein Drang oder ein Getriebensein oder ein Gelerntheben, sondern das sehe ich genauso ein, wie ich einsehe, dass 2 und 3 5 ist. Das ist der erste Punkt, der hier bei dieser Gewissenserfahrung ganz wichtig ist. Einsicht. Und deswegen sagt Kant, ist es eine Sache der praktischen Vernunft. Es wird eingesehen. Nicht? Also das kann man gar nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, weil das viele Leute überhaupt nicht verstehen. Die meinen, das sei irgendwie so ein Produkt der Entwicklung oder so. Aber wie soll sich denn entwickeln, dass 3 und 5 8 ist? Ich frage sie. Hat doch nichts mit Evolution zu tun. Es hat mit Evolution zu tun, dass einer erstmal ein Gehirn bekommen muss, damit er, und das muss entwickelt werden, damit er das sehen kann. Ein Hund weiß nicht, dass 2 und 3 5 ist, nicht? Sondern da muss man schon, also, aber dann sehe ich ein, dass es so ist. Das ist nicht so, dass mir das so vorkommt, sondern ich sehe ein, es ist so. Also ich sage das nicht bloß, sondern ich sehe ein, dass man das auch sagen muss oder sagen soll. Man muss ja nicht, man kann ja sagen 7. Niemand hindert mich daran zu sagen, 3 und 5 ist 7. Ne? Aber ich weiß, dass es falsch ist. Das ist das erste Element beim Gewissen.
Bitte?
Der hat das, eben, der war ein Philosoph, der kam eigentlich von der Mathematik. Er war erst also Mathematiker und Professor für Mathematik. Und dann hat er, ist er in die stärker in die grundsätzliche Frage gekommen, und er hat eine neue philosophische Richtung begründet, die sogenannte Phänomenologie. Das heißt, die Lehre von der Erscheinung, dass ich hinschaue, was zeigt sich mir wirklich? Nicht, was denke ich, was sich da zeigt, sondern kann ich genau beschreiben, was liegt dort vor. Und so hat er das probiert, und das war die letzte, vor dem Linguistik-Turn, war das die letzte neue Philosophie, die im 20. Jahrhundert entstanden ist. Und es gibt dann große Phänomenologen, der berühmteste ist sicher Heidegger, das ist einer, so einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Dann gehört Immanuel Levinas in diese Reihe hinein, der auch dort anknüpft, alle auf Husserl zurückgehend. Übrigens hat Levinas als erster also Husserl in Frankreich bekannt gemacht mit seinen kartesianischen Meditationen. Die waren in Frankreich eher bekannt als in Deutschland, weil sie in Deutschland noch nicht publiziert waren, sodass der deutsche Text der kartesianischen Meditationen erst in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen ist. Aber waren schon, ich meine, 38 und 39 in Frankreich da. Durch die Übersetzung von Emmanuel Pfeiffer und eben Emmanuel Levinas. Ja, der hat das in Paris vorgetragen, an der Sorbonne. Also der hat das ausgearbeitet für die Mathematik und hat auch in dieser Richtung am meisten gearbeitet und dann noch über das Zeitbewusstsein. Es gab dann der Philosoph, über den Wojtyła seine Arbeiten gemacht hat, das ist Max Scheler. Der war nicht ein Schüler von Husserl, aber er kam so von der Seite auch in diese Bewegung hinein. Und Scheler hat dieselbe Methode nicht angewandt auf die mathematischen Wahrheiten, sondern er hat untersucht so etwas wie Reue und Ressentiment und so. Er hat also moralische Eigenschaften und Qualitäten untersucht nach derselben Methode, wie Husserl das macht, nämlich möglichst hingucken, was sehe ich eigentlich und wirklich. Nicht, was denke ich da zu sehen. Was meine ich da zu sehen, sondern was zeigt sich wirklich? Der Wahlspruch, das Programm dieser Phänomenologie hieß, zu den Sachen selbst. Also nicht Vorstellungen darüber, Meinungen darüber, sondern was zeigt sich wirklich, wenn ich möglichst objektiv gucke? Was sehe ich da? Und das will ich jetzt auch versuchen, indem ich jetzt über das Gewissen rede und will sagen, was zeigt sich da wirklich? Sage ich, hier zeigt sich erst einmal Einsicht. Das ist wichtig, weil heute hat man so in Europa überall verbreitet eine Ethik des Mitleids, eine Ethik des Heilens und des Mitleids und sagt, die eigentliche Quelle der Ethik ist das Fühlen, das Empfinden. Nein, es wird eingesehen, dass es richtig ist oder es wird eingesehen, dass etwas falsch ist. Das ist der eine Punkt. Es hat etwas mit Wahrheit zu tun. Der Fachausdruck heißt, es gibt Ethiken, die sind non-kognitivistisch. Also sie sagen, hier wird nichts erkannt, sondern es wird nur gefühlt, empfunden. Es wird geurteilt, so wie im Ästhetischen. Dass jemand sagt, mir gefällt das, und dann sagt, mir gefällt es nicht. Was soll man da sagen? Da kann man nicht darüber diskutieren. Wenn man sagt, mir gefällt es, sage ich, okay, mir gefällt es nicht. Aber in der Ethik wird diskutiert. Der eine sagt, ich darf die Leute umbringen, ich sage, du darfst es nicht. Also es ist eine Sache der Vernunft, der Einsicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich werde unbedingt, kann sagen, kategorisch dazu verpflichtet, ohne Wenn und Aber. Du darfst niemals vergewaltigen. Du darfst niemals einen Unschuldigen töten, direkt töten. Das ist das zweite Moment. Also das erste Moment war Einsicht. Das zweite Moment ist unbedingtes Du sollst oder Du darfst nicht. Und zwar ohne Bedingungen, schlechterdings, ohne Wenn und Aber. Wenn die sagen, ja, aber wenn dabei das und das doch ein Erfolg ist, sage ich, nein, du darfst es nicht, auch wenn hinterher ein Erfolg ist. Du kannst nicht diesen Menschen umbringen, und zum Beispiel seine Organe nehmen, weil da 5 Nobelpreisträger krank sind, bringen wir mal den Splett um und der eine kriegt von dem den Magen und der andere kriegt das Herz. Ein Splett weniger und 5 Nobelpreisträger länger am Leben, das ist sehr viel besser. Nicht? Das geht nicht. Man darf es einfach nicht. Das ist also das zweite Moment, schlechterdings unbedingt, es geht nicht. Das nennt Kant kategorisch. Kategorischer Imperativ, sagt er. Imperativ, du sollst. Kategorisch, ohne Wenn und Aber. Diese beiden Momente, die machen die Gewissenserfahrung aus. Und haben wir da schon darüber geredet, dass ich nicht eins auf das andere zurückführen kann? Haben wir davon schon gesprochen? Die beiden sind beide da, aber ich kann nicht eines deduzieren aus dem anderen. Es ist beides. Einmal Einsicht, andererseits unbedingt. Es gibt unbedingt ohne Einsicht und es gibt Einsicht ohne unbedingt. Aber im Gewissen ist Einsicht und unbedingt. Bitte fragen Sie nach, wenn Ihnen das nicht klar ist. Weil das ist wichtig, sonst können wir nicht weitermachen.
Die zwei Momente, das ist eine Erfahrung.
Ja, das sind die beiden Momente dieser Erfahrung. Also deswegen habe ich gesagt, erinnern Sie sich an eine Gewissenserfahrung. Stellen Sie sich etwas vor. Sie haben irgendwo, waren Sie lieblos oder unfreundlich oder feige und dann denkt man bei der Gewissenserforschung drüber nach und sagt, das war falsch. Das habe ich falsch gemacht, das war verboten oder so. Wenn Sie diese Erfahrung nehmen oder Sie sind in einer Situation und wissen, jetzt soll ich das und das tun. Ich darf nicht lügen oder ich darf das und das nicht. Und dann meine ich, zeigen sich diese beiden Momente. Also ich bitte jeden von Ihnen, sich einfach zu erinnern an eine gewisse Situation.
Jemand ist versucht, etwas zu stellen.
Ja.
Er sitzt, ich weiß nicht, ein Obst.
So ist es, ja.
Es gibt diese Obst.
Ja.
Und zweiter Moment, er sagt, ich darf das nicht machen.
So ist es. Und da meine ich, sind diese beiden Momente. Wenn Sie jetzt da hinkommen, so eine Erfahrung, kommen Sie auf diese beiden Momente.
Die eine Sicht ist...
Einmal, ich sehe ein, das gehört sich nicht, das ist verboten, das ist schlecht. Es steckt noch mehr drin in uns. Es steckt auch drin, dass die Eltern uns gesagt haben, man stiehlt nicht. Das ist ja wahr. Aber das ist es nicht alleine. Sondern inzwischen sehen Sie selber ein, es darf nicht sein. Einsicht und unbedingte Verpflichtung. Diese beiden Punkte. Sklaverei darf nicht sein. Einen Unschuldigen ermorden darf nicht sein. Da muss man nicht fragen, warum darf das nicht sein. Das darf nicht sein.
Wie kann man das erklären?
Das ist jetzt die Frage, genau das. Wie erkläre ich jetzt dieses Phänomen? So sage ich mal, welche Theorie? Konnte das nicht sehen. Ja. Eben, und dass da im Einzelnen dann Probleme auftauchen, das wissen wir schon. Ich würde nur sagen, wenn wir die jetzt weiter untersuchen, sind wir in der Ethik und das ist nicht unser Thema. Das machen Sie noch extra. Manche Leute sagen, man darf keine Tiere töten. Sagen ja viele Leute nicht. Da kann man, also was konkret erlaubt und verboten ist, ist eine andere Frage, als die wir jetzt hier erörtern. Wir wollen jetzt nur erörtern, dass das, wovon ich glaube, es ist verboten, dass ich dort einsehe, ich darf es nicht tun und dass ich es auf keinen Fall tun darf. Man darf niemals gegen sein Gewissen handeln.
Aber zum Beispiel, wir haben schon mit dem Programm gesprochen, dass wir können diese Stimme vom Gewissen drucken und darum kann jemand etwas stellen.
So ist es. Das ist wahr. So ist es. Also das ist alles möglich, ja. Und das sind eine Fülle von Themen, müssten wir alle behandeln, wenn wir eine ausführliche Anthropologie des Gewissens machen. Dafür haben wir nicht die Zeit. Und wenn wir eine ausführliche Ethik machen, das ist auch nicht unser Thema. Sondern deswegen bleiben wir jetzt bei Fällen, wo es eigentlich keine Diskussion gibt. Ich meine also ein Beispiel wie also Vergewaltigung, das darf es nicht geben. Ganz egal wo, in der Ehe, außer der Ehe, das ist einfach gegen die Menschenwürde. Das darf es nicht geben, das sehe ich ein und das darf nicht sein. Und da geht es auch nicht darum, dass das ein anderer vielleicht nicht einsieht. Das ist kein Grund, ich sehe es ein. Und wenn ich es einsehe, dann sehe ich ein, nicht bloß, dass ich es nicht tun darf, sondern dass auch der andere es nicht tun darf. Ob der andere schuldig wird oder ob er sich bloß irrt, das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Sache. Sondern, dass ich sage, es ist in sich und an sich und eigentlich verboten. Und zwar diese beiden Punkte. Ich sehe ein, dass es verboten ist und ich erfahre zugleich, dass es unbedingt verboten ist. Diese beiden Punkte hat Newman so unterschieden. Er sagt, es gibt den Moral Sense und den Sense of Duty.
Diese ich sehe ein, ja, dass verboten ist, schon drinnen diese zweite Moment. Weil diese ich sehe eins mit diesem zweiten. Oder verstehen Sie, was
ich... Ja, ja, die hängen auch ganz eng zusammen. Warum unterscheide ich sie trotzdem? Weil es auch ein Einsehen in die Vernünftigkeit oder Gutheit von etwas gibt, ohne dass ich einsehe, dass es unbedingt sein soll. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich sehe ein, es ist vernünftig, dass man nett und freundlich ist. Oder ich sehe ein, dass es vernünftig ist, dass nicht jeder sein Recht ganz und gar ausnutzt. Wenn jeder sein Recht ganz und gar ausnutzt, gibt es keine Vergebung, keine Verzeihung. Und wenn es keine Vergebung, keine Verzeihung gibt, gibt es kein menschliches Zusammenleben. Aber ich kann nicht von jemand unbedingt verlangen, du musst jetzt hier verzeihen, so wie ich sage, du darfst nicht vergewaltigen. Nicht, da ist es nicht so deutlich. Also es gibt Dinge, wo ich einsehe, etwas wäre vernünftig und richtig und gut, ohne dass ich dabei auch einsehe, es soll aber unbedingt sein. Sondern hier sage ich nur, schön wäre es, wenn, wünschenswert wäre, vernünftig wäre. Aber ich kann nicht sagen, um jeden Preis soll es sein. Das muss nicht sein. Und deswegen unterscheide ich die Begriffe. Auf der anderen Seite gibt es unbedingte Befehle, bei denen ich nicht einsehe, warum. Mein Beispiel ist für einen gläubigen Juden, dass er in der Küche alle Töpfe doppelt hat. Die Kaschrut, nicht einmal für das Fleisch und einmal für die Milch. Er weiß nicht warum. Er weiß nicht warum. Ein liberaler Jude wird sagen, das hat hygienische Gründe. Ein wirklich gläubiger Jude wird sagen, nein, das zeigt, das ist in Gottes Laune. Das habe ich jetzt gerade, ich habe eine Biografie über Levinas gelesen, wo der schrieb, ich glaube es war Paul Ricoeur, dass er so mit Levinas stand, sie da und jemand fragte Paul Ricoeur, wie ist das so mit der Kaschrut? Und dann fing er an, irgendetwas zu erklären und dann fuhr ihm einfach Levinas dazwischen. Wissen Sie, sagte Levinas, das ist ganz einfach, das heißt, Gott verstehen wir nicht. Nur das. Also ich kann einen unbedingten Befehl bekommen, ohne dass ich weiß, wozu das gut ist. Und ich kann umgekehrt etwas einsehen, ohne dass ich sehe, das soll unbedingt sein. Das gibt es beides. Und deswegen muss ich beide Momente unterscheiden. Jetzt ist aber das Besondere, ganz wie Sie sagen, bei der sittlichen Erfahrung, bei der Gewissenserfahrung, ist das eins. Das, was es sonst auch getrennt gibt, ist hier eins. Einsichtigkeit, deswegen Sache der Vernunft, und unbedingt verpflichtet. Das ist das Besondere bei der sittlichen Erfahrung. Das haben Sie nicht bei der ästhetischen Erfahrung. Und nicht bei anderen Formen, sondern nur bei der sittlichen Erfahrung. Und jetzt, so war ja die Frage, welche Theorie erklärt mir diese Erfahrung, dieses Phänomen, daher heißt das Phänomenologie, Phänomen heißt Erscheinung, von Phänomai, ich erscheine. Welche Theorie erklärt mir dieses Phänomen, ohne dass durch diese Erklärung das Phänomen wegerklärt wird, wie man im Deutschen sagen kann, dass das Phänomen verschwindet? Es gibt diese Methode der Wissenschaft, uns die Phänomene wegzuerklären. Da sagt jemand, ich habe Durst, und nein, du hast keinen Durst, das heißt nur, dass du einen Salzmangel in deinem Blut hast und das ist dann nur eine emotionale Begleitung oder so etwas. Das hat jemand genannt, die Nothing Else Battery. It's nothing else but. Nicht? Was immer jemand erzählt. Liebe gibt es nicht, sondern Liebe sind Hormone. Nicht? Oder so. Also es gibt diese Methode, das nennen wir dann Reduktionismus. dass man also diese gefühlte Erklärung zurückführt und sagt, es ist nothing else but. Und hier kommt es darauf an, das Phänomen zu wahren, dass ich das Phänomen nicht verkürze. Welche Theorie erklärt mir diese Gewissenserfahrung, sodass von diesem Phänomen nicht wesentliche Dinge fehlen? Wer zum Beispiel sagt, das Gewissen ist nur und ganz Produkt von Erziehung, der kann dieses Moment an Einsicht nicht erklären. Wir haben nicht bloß Einsicht, wir haben in uns auch solche Über-Ich, nennt das dann Freud, solche Über-Ich-Komponenten, wo in uns die Erziehung einfach fortwirkt und wir dagegen nicht ankommen können. Oder was so in der Gesellschaft gilt oder unter den Freunden oder so gilt. Da ist es schwer, dagegen Front zu machen. Das meine ich aber nicht, wenn ich von Gewissen rede. Deswegen sage ich Einsicht. Oder jemand sagt, das ist das Produkt der Evolution. Sage ich, natürlich ist es auch Produkt der Evolution. Aber wenn es nur Produkt der Evolution wäre, warum habe ich dann das Gewissen des Kriegsdienstverweigerers unbedingt zu respektieren? Wie kann ich das, das muss ich ja erklären, dass das unbedingt zu respektieren ist. Ich beweise nicht, dass das unbedingt zu respektieren ist. Das setze ich voraus, dass wir das wissen. Aber das möchte ich gern verstehen. Welche Theorie erklärt mir diesen unbedingten Respekt vor dem Gewissen? Wir hatten das, glaube ich, schon präzisiert. Unbedingter Respekt heißt nicht, dass jeder tun und lassen kann, was ihm sein Gewissen sagt. Wenn jemand sagt, ich habe eine göttliche Offenbarung bekommen, ich soll alle Rothaarigen umbringen, dann kann ich den einsperren, bin ich sogar verpflichtet, den einzusperren, um die Rothaarigen zu schützen. Aber ich darf nicht jemanden zwingen, gegen sein Gewissen zu handeln. Das macht die Person kaputt. In jeder Person drin, dieses Licht, das jeden erleuchtet, der in die Welt kommt. Nicht? Und hier meine ich eben, und hier lasse ich Sie merken, erstmal bewusst Religion weg, weil ich ja mit Menschen reden will, die erstmal von Gott nichts wissen. So sage ich, jeder hat ein Gewissen, auch die Atheisten. Hier unterscheide ich mich von Dostojewski. Dostojewski sagt, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Dann sage ich, nein, es ist nicht wahr. Hier bin ich auf der Seite von Camus, auch wer nicht an Gott glaubt, ist verpflichtet, sich anständig zu benehmen. Und das finde ich schon schlimm. Wir sind schon Priester begegnet, die haben gesagt, ja, wenn ich nicht an Gott glauben würde, würde ich mich benehmen wie die ärgste Wildsau. Wo ich sage, das geht nicht. Sondern ein Gewissen hat jeder Mensch zu haben und sich anständig zu benehmen, nicht erst, weil er an Gott glaubt. Das ist schlimm, wenn ich mein Gewissen nur auf Gott gründe und jemand kriegt dann Glaubenszweifel oder seinen Glaubensding, dann wird er zugleich ein Schwein auch noch. Das geht doch nicht. Er soll wenigstens ein anständiger Atheist dann sein. Ich bin nicht bereit zu sagen, Atheisten dürfen alles, was sie wollen. Nicht? Sondern das Gewissen erfährt jeder in sich und er muss es auch nicht erklären, woher. Und deswegen spricht auch Kant an dieser Stelle, wo er vom kategorischen Imperativ spricht, zuerst mal überhaupt nicht von Gott. So ist es. Und jetzt will ich, also für die Ethik muss ich es gar nicht erklären. Da reicht es, wenn ich mich dran halte. Und das ist ganz wichtig.
Ja. Man kann diese Befehle verstehen.
Auch ohne, dass es Gott gibt.
Ja,
klar. Nicht? Und das,
man soll das verstehen.
Eben, meine ich, das soll man. Das soll jeder verstehen. Und da kann ich einem sagen, ich glaube nicht an Gott, also ich kann die Leute schlachten.
Nein. Wenn man sagt, du sollst mich töten, was sind die Gründe? Wenn ich jemanden, die Familie ist traurig oder was?
Da darf man keine Gründe suchen. Wenn Sie Gründe suchen, das ist jetzt ja genau der Punkt, worüber wir jetzt reden müssen, es taucht auf, ich hatte das auch schon angesprochen beim letzten Mal, glaube ich, ich nehme es nochmal auf, diese Frage der angelsächsischen, also Metaethik, why to be moral? Warum anständig sein? Und darauf sage ich, diese Frage ist abzuweisen.
Why to be
moral? Moralisch gut.
Moral, nicht? Moral.
Also die Frage, warum gut sein? Und die Frage kann, wenn ich die Frage beantworte, bin ich schon nicht mehr richtig gut. Denn man muss ja eine Unterscheidung machen zwischen, Kant macht zwischen moralisch handeln und legal handeln. Legal handeln heißt, ich tue, was ich soll, aber ich tue es nicht, weil ich es tun soll, sondern ich tue nur, was ich tun soll, aber aus anderen Gründen. Weil ich sonst Ärger bekomme oder weil die Leute mich nicht mögen oder so etwas. Daraus folgt nämlich, wenn mich niemand sieht, werde ich es tun. Also ich lasse es nur, wenn jemand zuguckt. Das heißt, ich handle nur, wie ich handeln soll, aber ich handle nicht, weil ich so handeln soll. Und das unterscheidet Kant legal und moralisch. Und deswegen kann ich auf die Frage "Why to be moral?" nicht antworten. Wer zum Beispiel sagt, du sollst nicht töten, damit die dich auch nicht töten. Eben, es ist beides. Jetzt kommt darauf an, warum töte ich nicht? Also nicht töten ist auf jeden Fall legal. Wenn ich nur deswegen nicht töte, weil gerade einer zuguckt, dann bin ich nicht moralisch. Oder wenn ich nur deswegen nicht töte, weil ich Angst habe, bei der Blutrache als Nächster bin ich dran, ist auch nicht moralisch. So moralisch ist nur, wenn ich nicht töte, weil es verboten ist zu töten. Also wenn ich das Gute tue, weil es das Gute ist, und das Böse lassen, weil es das Böse ist. Nur das ist moralisch. Und deswegen ist die Frage, why to be moral, eine sinnlose Frage. Was soll ich darauf sagen? Why to be moral? Weil es sein soll. Die Wahrheit soll sein, das Gute soll sein, die Wahrheit soll sein. Und man fragt, warum soll die sein? Weil es sein soll, dass das sein soll.
Man kann das antworten.
Wie bitte?
Man kann das antworten, nur weil es soll
ja,
sein.
Nur das. Jede andere Antwort hat schon die Moral verlassen. Wenn ich sage, ich soll anständig sein, weil ich sonst in die Hölle komme. Oder ich soll anständig sein, weil sonst die Leute mich nicht mögen. Dann bin ich nicht moralisch. Ich glaube, dass das gibt das Phänomen her. Einfach, da muss man jetzt gar nicht glauben oder nicht, wir sind einfach formal bei der Erörterung dieses Phänomens. Dass das im Gewissen wird gesagt, folge deinem Gewissen. Einfach so. Braucht man keine Begründung. Aber wir können fragen, wie kann ich das denn nun verstehen, dass so ein begrenzter, endlicher Mensch wie wir, dass der unbedingt und einsichtigerweise soll. Und überhaupt nicht, ein Du sollst kann nur an Personen gehen, nur Personen sollen. Kein Tier soll, keine Pflanze soll, nur Personen sollen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite kann das Sollen auch nur von einer Person kommen. Also, hier schreibe ich in Person. Und hier muss ich auch nochmal Person hinschreiben. Keine Struktur sagt zu mir, du sollst. Kein Kosmos sagt zu mir, du sollst. Kein Wert sagt zu mir, du sollst. Keine Idee sagt zu mir, du sollst. Die können kein Du sollst sagen.
Zum Beispiel, Dostoevsky hat gesagt, die gesagt haben, wenn es kein Gott gibt, jemand hier oben kann sagen, du sollst.
Das stimmt zwar, aber, er hat ja auch was Richtiges gemeint, der Dostoevsky. Warum setze ich mich von ihm ab? Weil bei Dostoevsky klingt so, nur wenn ich erst einmal Gott annehme, dann soll ich auch. Wenn ich sage umgekehrt, das Sollen ist schon da, ohne alle Fragen. Und deswegen mache ich nicht wie Dostoevsky von Gott zum Sollen, sondern ich mache wie Kant und andere vom Sollen zu Gott. Ist also etwas anderes, die Seins- und die Erkenntnisordnung. Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen, oder? Seins- und Erkenntnisordnung. Also Seinordnung war, weil dort Feuer ist, gibt es Rauch. Die Erkenntnisordnung sagt, weil ich da Rauch sehe, weiß ich, es gibt Feuer. Also die Seinsordnung geht so, die Erkenntnisordnung geht so. Feuer, Rauch, Rauch, Feuer. Und so jetzt hier. Dass du sollst, kommt natürlich von Gott, behaupte ich. Aber im Erkennen muss es nicht so gehen, auch in der Ordnung, sondern ich erkenne erst, dass du sollst und dann Gott. Dostojewski, da klingt es aber so in seinem Buch, wer nicht an Gott glaubt, der ist dann auch nicht anständig. Und das stimmt nicht. Und da ist mein bester Zeuge Albert Camus. Also ich muss ganz strikt auseinanderhalten, den Erkenntnisstufung und die Seinsordnung. Seinsordnung geht vom Grund zur Wirkung, die Erkenntnisursache geht von der Wirkung zum Grund. Feuer, Rauch, Rauch, Feuer. Gott sollen, sollen Gott. Ist das deutlich, sonst fragen Sie bitte nach. Natürlich geht die Seinsordnung voraus, sie ist die Basis, aber unser Erkennen läuft nicht so, wie es im Sein läuft, sondern unser Erkennen läuft andersrum. Erst denke ich mir was und dann sage ich was. Und Sie hören erst, was ich sage und können dann wissen, was ich denke. Ne? Also, genau, das ist das Sein, das ist das Erkennen. Das ist das Sein, das ist das Erkennen.
Und der Frage ist, es ist nicht, weil jemand sagt, dass er glaubt nicht an Gott, dass er kann sagen, dass es nicht Gott gibt. Und das bedeutet, dass vielleicht erkennt er nicht Gott.
So ist es, so ist es.
Und für uns sind die beide, sind wir erkennen Gott und es soll ein Gott sein.
So ist es.
Oder wir haben diese Erfahrung.
Du behaupte ich, dass diese Erfahrung des Gewissens jeder hat. Deswegen meine ich, könnte ich das eben mit jedem diskutieren. Und dann hör mal, wenn du wirklich weißt, was Gewissen heißt, und ich kann dir das ein bisschen beschreiben, so wie ich es jetzt hier versucht habe, und du willst auch, dass die anderen Menschen dich respektieren mit deiner Gewissensentscheidung, dann sagst du da doch nicht bloß, ich denke mir das so oder ich meine so, sondern du sagst, ich sehe ein und ich bin unbedingt verpflichtet. Dann wie kannst du das denn sagen? Und da hieß ja meine Formel immer, ich versuche zu denken, was ich denken muss, wenn ich denken will, was ich da denken will. Wie gesagt, dann, was ist, wenn ich Farbe denken will, muss ich Ausdehnung denken, denn ohne Ausdehnung gibt es keine Farbe. Wenn ich Farbe denken will, muss ich Augen denken, denn für die Ohren gibt es keine Farbe. Und so frage ich hier, was musst du denken, wenn du wirklich es du sollst denken willst? Wenn du Gott nicht annimmst, dann musst du bei du sollst denken an die Gesellschaft oder an deine Eltern. Das ist aber niemals eine unbedingte Verpflichtung, was uns die Eltern und die Gesellschaft sagen. Man kann ja sagen, wie jetzt am letzten Sonntag, wo die Apostel sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Genau diese Dimension, die da hineinkommt. Und das hat ja vor den Aposteln schon 300 Jahre vorher der Sokrates gesagt, zu den Athenern. Er hat gesagt, Athener, ich achte und liebe euch, aber dem Gott gehorche ich mehr als euch.
Wer hat das gesagt?
Sokrates. Also es ist einfach nicht wahr, dass du sollst von der Gesellschaft kommt. Es stimmt, dass die Gesellschaft vieles der Inhalte von unserem Du sollst auch mitbestimmt. Es geht los von der äußeren Etikette, dass man grüßt, dass man auf der rechten, dass man also rechts fährt, jedenfalls bei uns hier in Europa und nicht links, also hier auf dem Kontinent, nicht, und so Geschichten. Aber deswegen habe ich ja gesagt, ich rede nicht vom Normengewissen, vom Situationsgewissen, sondern ich rede von diesen Grundeinsichten. Du sollst nicht morden, nicht? Und solchen Dingen. Und ich sage, das tue ich nicht deswegen, nicht weil meine Eltern mir das gesagt haben oder weil die Gesellschaft das verbietet, sondern weil ich selber einsehe, es geht nicht, man darf nicht einen Unschuldigen umbringen. Also, ich muss das Du sollst erklären. Ich muss erklären, die Einsicht und die Unbedingtheit. Und das soll mir mal einer erklären, wenn er das weglässt. Der kann natürlich sagen, ich weiß auch nicht, es ist halt so. Sag ich, na gut, niemand ist verpflichtet zu philosophieren. Niemand muss denken. Aber ich lade dich ein zum Denken. Ich würde sagen, eigentlich solltest du dir darüber mal Gedanken machen. Gut, wenn du nicht willst, lässt es. Ich kann dich nicht zwingen. Aber eigentlich ist es doch ein wichtiger Punkt, wäre doch mal schön, darüber nachzudenken. nö, die müssen das nicht unterdrücken, sondern Gott ist ja der Herr über Leben und Tod. Und wenn Gott das befiehlt, dann darf man. So wie der Abraham ja auch den Isaak opfert. Kant in seiner Philosophie beschwert sich dann noch und sagt, das hätte der Abraham niemals tun dürfen. Der Abraham hätte sagen müssen, wenn da jemand mir befiehlt, ich soll meinen Sohn töten, dann weiß ich, das kann nicht Gott sein. So argumentiert Kant.
Das ist auch wahr für uns.
Eben.
Wenn ich verstehen werde in der Bibel, dass ich jemanden töten soll, ich weiß ja gerne, das kommt nicht von Gott.
Naja, das ist eben die Frage. Deswegen muss man jetzt gucken, wie jetzt muss man den historischen Ort, ich will heute Abend auch etwas über Abraham noch sagen.
Aber ist eine andere Kultur oder andere.
So ist es. Also da muss man erstmal sagen, das Gebot heißt ja nicht töten, sondern das Gebot heißt ganz wörtlich, du sollst nicht eigenmächtig totschlagen.
Du sollst nicht
eigenmächtig, also aus deiner eigenen Autorität, totschlagen. Also im Hebräischen gibt es ganz viele Wörter für töten. Man lernt sogar Hebräisch an einem Wort für töten, nämlich an dem Wort katal. Das heißt einfach so töten. Dann gibt es ein Wort, was nur der Henker tut oder der Scharfrichter, wo wir im Deutschen sagen, hinrichten oder so, ne? Das ist ein eigenes Wort im Hebräischen. Dann gibt es ein eigenes Wort, was die Soldaten tun, für töten. Niedermachen, sagt man dann im Deutschen. Das ist ein eigenes Wort. Das steht alles nicht an der Stelle. Dann gibt es ein Wort für das Töten von Opfertieren noch einmal. Also es gibt viele Wörter. Und was jetzt dort wirklich steht, da ist das Wort Razzach. Und Razzach, also Lotirzach heißt dieses Gebot. Also genau, Lotirzach. Du wirst nicht, ja, jetzt wie muss man es übersetzen? Es gibt jetzt Übersetzungen, die sagen, du sollst nicht morden. Aber das ist wieder zu eng im Deutschen. Denn Mord ist im Deutschen festgelegt auf, es ist überlegt vorweg, es ist heimtückisch, es ist zum Verdecken von einer Straftat. Da ist also Mord ist juristisch in Deutschland ganz präzise definiert. Während es dann gibt es noch den Totschlag. Totschlag? Das ist nicht Mord, weil es nicht überlegt ist. Das kann im Affekt sein oder so. Es ist auch verboten. Es wird bestraft. Aber es wird nicht so schlimm bestraft wie Mord. Und deswegen müsste man, wenn man es ganz genau übersetzt, sagen, du darfst nicht eigenmächtig totschlagen. Eigenmächtig heißt ohne einen anderen Auftrag. Wenn dem Henker gesagt wird, dieser Mensch ist verurteilt, du sollst ihn töten, dann ist das korrekt. Und wenn Sie die 10 Gebote lesen, dann heißt es am Ende, und wer diese Gebote nicht hält, der sei des Todes. Mot yomat steht dort im Hebräischen. Mot yomat, der sei des Todes. Und das ist genau das, was der Henker tut. Und dass die Soldaten kämpfen dürfen, wird auch nicht verboten. Auch Johannes der Täufer verbietet den Soldaten nicht, Soldaten zu sein. Er sagt nur, sie sollen nicht plündern und sie sollen sich anständig benehmen. Also deswegen ist es falsch, wenn man sagt, das Gebot heißt, du sollst nicht töten. Sondern ganz genau, du sollst nicht eigenmächtig totschlagen. Punkt 1. Punkt 2. Jetzt in der damaligen Zeit war es gar nichts Besonderes, dass man seine Erstgeburt geopfert hat. Denn das war das Beste, was der Mensch hatte. Und man soll Gott das Beste geben. Wenn der alte Abraham sich selber geopfert hätte, was soll's denn? Der hat ja gelebt. Ich gebe doch Gott nicht mein Bestes, wenn ich mich selber umbringe, sondern natürlich, wenn ich meinen Sohn umbringe, meine Zukunft. Also deswegen muss man das in diese geschichtliche Situation sehen und dann gilt sicher, was uns ja auch dann die Exegeten sagen, dass eine Zielrichtung dieser Geschichte, die ist, Gott will keine Opfer, also nicht abgeschlachtet haben. Dass die Erstgeburt Gott gehört, das ist noch heute so. Denken Sie, für Jesus haben Josef und Maria auch bezahlt. Haben die Tauben gegeben für die einfachen Leute. Und wenn heute ein orthodoxer Jude einen Sohn bekommt, einen erstgeborenen Sohn, dann bezahlt er dem Kohen Geld, dem Priester, nicht dem Rabbi. Der Rabbi ist ja nicht der Kohen, ist ja nicht der Priester. Der Rabbi ist der Rechtsgelehrte und für die Rechtsfälle zuständig. Aber die Priester, die Kohen, dem bezahlt dann ein orthodoxer Jude Geld, weil der Sohn an sich Gott gehört. Weil man schlachtet den nicht mehr, aber er gehört eigentlich Gott. Und das muss man alles mit dazu sehen, aber das haben die da nicht mehr gewusst. Und darum sagt dann der Kant, das geht doch nicht an, wenn da gesagt wird, du sollst deinen Sohn töten, das hätte er nie tun dürfen und es müsste er doch wissen, dass das nicht Gott ist. Da fehlt einfach dieser Blick auf die Geschichte. Nicht, dass das erst gelernt werden muss. Deswegen bin ich ja zunächst mal auch noch nicht auf solche Sonderfälle hier eingegangen, sondern habe erstmal gesagt, was mein Gewissen mir sagt, dazu bin ich verpflichtet, das zu tun. Vielleicht ist ein anderer verpflichtet, mich daran zu hindern. Aber niemand darf mich zwingen, gegen mein Gewissen zu handeln. Es können andere gegen mein Gewissen handeln. Zum Beispiel in Deutschland, wenn da das Kind von einem Zeugen Jehovas eine Bluttransfusion braucht, dann kommt die Polizei, nimmt den Eltern das Kind weg und dann bringen sie das ins Krankenhaus und machen die Bluttransfusion. Weil der Zeuge Jehova darf das nicht. Und das ist gegen das Gewissen vom Zeugen Jehovas. Aber man zwingt ja nicht, ihn das zu tun, sondern er muss nur ohnmächtig zugucken, dass die anderen Menschen das tun. Das darf man noch machen. Aber man darf nicht jemanden zwingen, gegen sein Gewissen zu handeln. Das zerstört die Person. So, und das ist das Phänomen, was zu erklären ist. Woher kommt dieser unbedingte Respekt vor dem Gewissen? Und da sage ich, die einzige Antwort, die ich erkenne, ist, dass hier eine heilig-personale, absolute Wirklichkeit da ist. Gott. Nur das erklärt, dass ich das Gewissen unbedingt zu respektieren habe. Keine andere Erklärung kann ich sehen, dass die ausreicht. Und deswegen ist für mich das Gewissen die unmittelbare Erfahrung Gottes, und das trifft sich übrigens ganz mit dem Schluss vom Buch Deuteronomium, wo es heißt, sage nicht, wer geht für uns in den Himmel, um die Weisung zu holen, oder wer geht über das Meer, um die Weisung zu holen. Offenbar dachten die damals schon nicht, dass die Weisheit aus Amerika kommt, sondern man sagt, es ist ganz nah bei deinem Herzen. Und du kannst es halten. Und dann diese herrliche Formulierung von Augustinus, es ist höher, Gott ist höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Interior intimo. Es ist innerer als mein Innerstes. Und so hat dann Maurice Blondel gesagt, auf dem Grund meines Ich ist ein Ich, das nicht ich bin. Auf dem Grund meines Ich ist ein Ich, das nicht ich bin. Wenn man so in sich hineinfragt, ich, kommt man innen an eine Grenze und nicht nur nach außen eine Grenze, auch nach innen. An eine Grenze und innerer als mein Innerstes. Da ist nochmal auch jemand, der zu mir du sagt. Wer ist nicht die Gesellschaft und nicht die Eltern und nicht meine bessere Vernunft. Sondern eben eine personale Wirklichkeit. Und deswegen scheint mir das so die ursprünglichste Gotteserfahrung zu sein. Und ich finde das mit dem Kosmos nicht so gut, weil der Kosmos ist so riesig, dass die Leute denken, Gott ist dann weit weg, da kommt so ein Gott raus über Einstein, der gar nicht personal ist, sondern nur so eine Weltvernunft ist. Und die hat auch Vorteile, denn die kümmert sich dann nicht um meine kleinen Schweinereien. So ein Gott ist dann da mit den Milchstraßen beschäftigt, während ich mich hier so daneben benehme. Nicht? Und da kann er, kümmert er sich nicht gerade so drum. Und das ist es ja nicht, und er kümmert sich ja. Also diese unmittelbare Nähe Gottes, jedem Einzelnen nah, die habe ich nicht, wenn ich so auf den Kosmos gucke. Er ist auch der Herr des Kosmos. Und deswegen, wenn ich die Gotteslehre als Vorlesung zu halten habe, das werde ich nächsten Winter noch einmal machen, da 4 Stunden in der Woche, dann kommt natürlich auch der kosmologische Beweis vor. Von Plato und Aristoteles und Thomas her und so. Aber ich sage den Studenten, der unmittelbarste Beweis für meine Erfahrung ist dieser aus dem Gewissen. Und er hat den Vorteil, dass hier Gott zugleich schon als Person und als das Gute erfahren wird, der Gute. Denn gut sein ist gut. Gut sein sollen ist noch besser. Das, von woher ich gut sein soll, das ist das Gute schlechthin. Also habe ich einen philosophischen Gottesbegriff und der heißt, das Wo von her meines Gutseinsollens. Also, das Wo von her meines Gutseinsollens. das meine ich, ist ein philosophischer Gottesbegriff. Es ist ganz abstrakt, das wovon her, das wovon Bindestrich her, ja, das wovon her, meines Gutsein sollens. Das wovon her, das wo etwas herkommt, die Herkunft, könnte ich auch sagen, der Ursprung, die Instanz, von woher ich gut sein soll. Das ist abstrakt, ich finde aber einen Vorteil, denn hier kann man vergessen, diesen älteren Herrn, der an der Decke der Sixtina da so die Sonne herumrollt, und da haben die Leute immer Probleme mit dem Oedipus-Komplex oder so, nicht? Probleme, nachdem sie Probleme mit ihrem Vater haben, dann haben sie immer Probleme mit diesem Herrn da oben oder so, all die Geschichten. Nicht? Lass sie doch erstmal weg. Guck nur hin, die Instanz, von woher du gut sein sollst. Das, wovon her oder die Instanz? Soll ich es normal schreiben? Ein bisschen leserlicher. Ne? Das wovon her. Der Aristoteles redet auch so, sagt zum Beispiel Prosti, das heißt das wozu hin. Nicht? Das an sich ist das ein, sind das Umstandswörter, wovon her etwas kommt. Jetzt mache ich daraus ein Substantiv. Das wovon her. Meines, das tue ich hier noch unbedingt hinein, damit es ganz klar ist, meines unbedingt gut sein sollt. Das ist doch mal, gut sein ist gut, gut sein sollen ist noch besser. Und das, von woher das gut sein sollen kommt, das ist natürlich das Tollste. Und die Frage ist, Sie erinnern sich noch, wie ich gesagt habe, auch der Bösewicht beschwert sich, wenn ihm Unrecht geschieht. Ja, worauf beruft er sich denn? Auf die Vernunft? Auf seine Nerven? Nein, er beruft sich auf immer, das soll nicht sein. Ja, was, ja, woher denn bitte? Und dieses wovon her, das nenne ich jetzt hier, dafür benutze ich den, das religiöse Wort.
Ich verstehe noch nicht diesen Satz, weil es gibt kein Verb,
oder? Da ist auch kein Verb. Also, das soll auch kein Verb sein, sondern das ist eine Definition. Und da schreibe ich jetzt hin, ist nicht? Denn die Frage war ja, welche Wirklichkeit verdient den Namen Gott? Das war die Frage, mit der ich heute angefangen habe. Und jetzt sage ich, nicht die Menschheit, nicht die Eltern, nicht du und ich, sondern auch nicht die Welt. Wo ist die Welt gut? Und Pascal sagt, das Weltall kann mich zerschmettern. Aber ich bin mehr als das Weltall, denn ich weiß es. Und das Weltall weiß es nicht. Die einzige Wirklichkeit in meinen Augen, die den Namen Gott verdient, ist das, das wovon her meines unbedingten Gut sein soll. Ich wüsste nicht, wer sonst den Namen Gott verdient. Ob ich dann über diesen Gott noch mehr sagen kann, wir Christen wissen, er ist der Vater Jesu Christi. Er ist dreifaltig und alles Mögliche. So. Das sind alles spätere Dinge. Die Frage ist erstmal, welcher Wirklichkeit kann ich verantwortlicherweise den Namen Gott geben? Und da behaupte ich nicht eine Wirklichkeit, die weniger ist als das. Also das würde ich vorschlagen, müssten Sie versuchen, den Leuten klarzumachen. Es ist nicht so, dass ich irgendwo in der Welt eine Wirklichkeit suche, die Gott heißt. So ähnlich wie wenn ich in der Chemie da ein Lackmuspapier nehme und gucke, wo finde ich eine Säure oder eine Base oder so. Ne? Nein, ich suche nicht ein Ding, das Gott ist, sondern ich frage umgekehrt, welches von all dem, was es gibt in der Welt, verdient den Namen Gott? Und überhaupt nicht untersagt, alles Mögliche, was du treibst, ich bin es nicht. Der Tisch ist nicht Gott, die Welt ist nicht Gott, die Menschheit ist nicht Gott. Nicht? Wenn etwas den Namen Gott verdient, dann ist es das. Und das ist kein das, sondern es ist ein der. Das war schon das erste Ergebnis. Denn dieses Wo von her kann ich weniger als Person sein. Kein Es sagt zu mir, du sollst. Kein Etwas sagt, du sollst. Sondern nur ein Jemand sagt, du sollst. Und das ist nicht anthropomorph. Denn es ist klar, dass ein Es mir nichts zu sagen hat. Ein Es kann mich zerschmettern, es kann mich umbringen, okay. Aber es kann nicht zu mir sagen, du sollst. Wie bitte? Ach so, Verzeihung, eben wirklich immer gleich fragen, nicht? Also anthropomorph heißt, Anthropos heißt Mensch und Morphe heißt die Gestalt. Also anthropomorph heißt, dass ich etwas menschenähnlich formuliere und wir sind unweigerlich, formulieren wir immer anthropomorph. Wir sagen also von einem Tisch, der steht und wir sagen von einer Uhr, die geht ja nicht, nicht? Und so verwenden wir auch auf den Computer, sagen wir, der spinnt oder so etwas. Also wir reden dauernd von Dingen und allem möglichen Zeug so, als wären es wie Menschen. Und das nennt man Anthropomorphismus. Und das ist natürlich ein besonderes Thema in der Gotteslehre, weil die Atheisten sagen, dass wir Gott personal nennen, das ist ja nur anthropomorph. Wir stellen uns einen alten Mann mit Bart vor, das ist anthropomorph. Eigentlich ist Gott nur eine apersonale Vernunftmacht. Das ist das Richtige. Und das andere ist ja anthropomorph, wenn wir ihn uns so vorstellen, als wäre er wie ein Mensch. Das ist einer der ältesten religionskritischen Texte, die wir haben, von Xenophanes. Der hat gesagt, wenn die Ochsen malen könnten, würden sie ihre Götter ochsenförmig malen. Und wenn die Pferde malen könnten, dann würden sie sich ihre Götter pferdemäßig malen. Und so denken sich die Menschen die Götter menschlich. Eben Zeus und Venus oder so. Nicht? Und so hat er gesagt, Gott ist eben ganz was anderes und ist nicht so. Und von dort her, und er sagt, deswegen denken sich die Thraker, die Menschen, die Götter blauäugig und blond, und die Äthiopier denken sich die Götter schwarz.
Ja, aber in Ägypten sind die Götter mit.
So ist es, das ist sehr gut, das ist nämlich schon der erste Einwand gegen Xenophanes, ganz richtig. Das stimmt nämlich nicht, der Xenophanes hat nicht recht. Es ist toll, dass die Menschen es schaffen, sich Gott ganz anders vorzustellen. Also gerade in Ägypten stellen sich nämlich die Götter tierförmig vor, dann heißt der Pharaos Pteriomorph, dann nicht anthropomorph, sondern Pteriomorph, eben mit einem Falkenkopf, mit einem Hundekopf oder so. Nicht? Das zeigt, dass der Xenophanes nicht recht hat, dass der Mensch durchaus einen Sinn dafür hat, dass Gott ganz anders ist als wir. Und Xenophanes selber stellt sich Gott ja auch vor und er sagt, Gott ist die reine Vernunft. Sag ich, na bitte, das ist ja auch anthropomorph, weil wir Vernunftwesen sind. Also wir kommen gar nicht drum rum, von uns her zu denken. Wichtig ist nur, dass wir es zugleich aufbrechen und sagen, Gott ist nicht einfach ein Mensch. Dass wir da Bild Gottes sind, dass es da Ähnlichkeiten gibt, dafür kann man ja eintreten. Und deswegen heißt eigentlich die richtige Antwort auf den Vorwurf Anthropomorphismus heißt, Gott selber ist anthropomorph, denn er schafft ja uns. Und er wird sogar selber Mensch. Das ist natürlich dann der Höhepunkt. Und deswegen glauben das eben viele Leute nicht und sagen, das ist ja primitiv, dass ihr da denkt, Gott wird Mensch oder das kann ja gar nicht sein. Ihr seid unaufgeklärt. Nicht, dass das drinnen steckt. Und drum sage ich, nein, ich bin ja nicht vom Menschen ausgegangen einfach, sondern ich bin zwar von meiner Erfahrung ausgegangen, aber von meiner Erfahrung, in der mich dort ein Sollen trifft, wovon ich einsehe, das kann nicht ein Etwas sein, sondern ein Jemand. Dieser Jemand, das muss nicht so ein begrenzter Jemand sein wie ich, darüber ist dann noch zu reden. Aber weniger als Person kann er nicht sein. Ein bloßes Es, ein bloßes Gesetz herrscht nicht über mich. Dem bin ich zwar unterworfen, wie zum Beispiel der Schwerkraft, der bin ich unterworfen. Aber ich kann die Schwerkraft benutzen, um ein Flugzeug zu bauen. Und dann fliege ich noch schneller und weiter als die Vögel. Nicht? Also da komme ich nicht aus, die herrscht über mich, die Schwerkraft, aber ich kann sie benutzen. Hier ist aber nichts mit benutzen. Sondern hier ist eine schlechthinige Souveränität, die zu mir sagt, du sollst unbedingt. Und das ist nicht ein Etwas, sondern das ist ein Jemand. Dieses Jemand darf ich nicht denken nach unseren Vorstellungen von Erkennen und Wollen und Leiblichkeit und all dem. Das können wir natürlich alles nicht sagen. Aber festhalten können wir, er ist nicht ein Etwas, sondern jemand. Sonst wäre es unter unserem Niveau. Nicht? Also die Frage war, welche Wirklichkeit verdient den Namen Gott? Jeder hat irgendeinen Gott. Jeder setzt irgendetwas als absoluten Maßstab. Unweigerlich das Geld, den Sex, den Ruhm, die Macht. Da kann man sich darüber streiten, was dort ist. Jeder setzt irgendetwas als seine, als das, wovon er denkt, was ihm am wichtigsten ist, was der Maßstab ist für seine Skalen. Was tun wir eher als was anderes? Wofür bringen wir mehr Zeit? Wofür mühen wir uns mehr ab als für anderes oder so? Und da kann man nachfragen von dort her, was jemand als sein Gott hat. Und wenn man da genauer fragt, warum ist dir das wichtiger als das? Ja, deswegen, deswegen, so. Und warum ist das deswegen ein Grund für dich? Ja, deswegen, deswegen, so. Und warum ist das deswegen ein Grund für dich? Und da kommt man irgendwann bei dem an, Schiller hat das genannt, die Absolutsphäre. Der letzte Maßstab, von woher jemand denkt. Was seine Wertskala bestimmt. Und das nennen wir Gott. So definiert Luther in seinem großen Katechismus Gott. Gott ist das, worauf man sich stützt. Worauf man vertraut.
Aber bevor man abhängt. Die Leute erklären nicht über Gott, über Wichtigste.
Eben, das ist das Erste, dass wir uns schon oft etwas vormachen. Wir denken nicht so viel über uns nach, sodass wir uns über uns selbst täuschen. Aber man kann ja versuchen, das durchzuklären und zu sehen, was ist denn wirklich mein Gott? Wir kommen, das kriege ich nicht ganz, das haben wir bei der Leiblichkeit bedacht. Man weiß nie so genau, was letztlich ist, aber wo mein ganzes Stück kommen kann.
Das ist für mich das Wichtigste.
So ist es. Was ist für mich das Wichtigste? Eben, und dann erkenne ich, was mein Gott ist. Für was bin ich bereit zu leben und zu sterben, andere Menschen zu opfern, mich zu opfern oder so. Das kann man ja versuchen. Für manchen ist es die Wissenschaft. Für manchen ist es die eigene Nation. Nicht? Da gibt es alles Mögliche. Was Menschen für einen anderen ist, ist vielleicht ein anderer Mensch, den er liebt. Der Geliebte, die Geliebte, da gibt es alles Mögliche, wo jemand sagt, dafür lebe ich und sterbe ich. Und das, wofür man wirklich lebt und stirbt, man weiß es ja gar nicht so genau, nicht? Das wäre Gott. Und jetzt die Frage, ob unser Gott eben wirklich Gott ist. Das ist eben die Frage an jeden von uns. Und deswegen heißt die Frage nicht so sehr, gibt es Gott oder nicht, das muss man den Atheisten immer versuchen klarzumachen, sondern die Frage ist, was ist denn dein Gott? Du hast ja einen. Und erklär mir, kannst du es verantworten, dass der das ist? Ist die Wissenschaft dein Gott? Verdient es das, Gott zu sein? Ist die Menschheit dein Gott? Verdient die das? Ist das der Sinn deines Lebens? Nicht? Kann man sich ja fragen. Und da will man, das hier, das verdient allein den Namen Gott, diese Wirklichkeit, oder eben kein das, sondern dieser jemand. Weil das aus sich heraus einleuchtet. Deswegen haben wir gesagt, Licht und Leben, Sonne, sagt der Plato. Nicht? Es rechtfertigt sich aus sich selbst. Das Gute ist das, was sein soll. Plato hält sich offen, er verwendet alle Ausdrücke gleichmäßig. Er spricht von Götter, er spricht von das Göttliche, er spricht von der Gott und er spricht von Gott. Weil er hat ja keine Offenbarung unmittelbar, sondern er hat so für sich gedacht, er hat gesehen, es reicht alles nicht hin, wir reichen als Menschen nicht an diese Wirklichkeit heran. Wir können uns nur versuchen, einige Gedanken zu machen. So ist es tatsächlich gewesen. Ganz merkwürdig.
Es geht nur mit Vernunft und Überlegung.
Ja. Es müsste gehen. Es müsste an sich, das erste Vatikanum hat ja als Dogma verkündet, dass der Mensch mit seiner Vernunft Gott als Schöpfer erkennen kann.
Danach Christus oder Jahwe oder die Gott von Israel, man kann nicht ihn erkennen, wenn er nicht in die Folge ist.
Grundsätzlich kann man, hat das Konzil gesagt. Die Protestanten sagen, man kann nicht erkennen. Weil durch die Erbsünde sind wir so verdorben mit unserer Vernunft, dass wir Gott nicht erkennen können.
Man erkennt aber nicht erfahren.
Nee, auch nicht erkennen, also sagen die Protestanten. Bei Luther heißt das ganz scharf, wer Gott außer Christus sucht, der sucht den Teufel. Wer Gott außer Christus sucht, der sucht den Teufel, schreibt Luther. Also die Reformatoren sagen, durch die Erbsünde ist unsere Vernunft so zerstört, dass wir Gott nicht erkennen können. Und die katholische Kirche hat im Ersten Vatikanischen Konzil 1870, also als Dogma verkündet, dass der Mensch grundsätzlich in der Lage ist, Gott als Schöpfer zu erkennen. Aber das ist gar nicht so weit entfernt, denn de facto hat es niemand getan.
Es ist nicht das Gegenteil, dass Gott lässt sich erkennen von dem Mensch. Und es ist nicht der Mensch mit seiner Vernunft, die Gott erkennen kann.
Das ist kein Gegensatz. Also denn dass wir mit der Vernunft Gott erkennen können, das ist das, was Gott uns schenkt. Aber jetzt kann ich auch in dieser Formulierung so sagen, Gott hat es niemand geschenkt. Noch nicht mal Platon. Auch Platon hat nicht die Schöpfung erkannt. Er hat nicht die Schöpfung erkannt. Plato hat nicht erkannt, dass Gott Schöpfer aus nichts ist. Die Griechen denken, die Materie gibt es immer und Gott ordnet nur. Und nachher kommt der Neuplatonismus, Plotin, der sagt, Gott ist das eine und Gott fließt aus sich aus wie das Licht. Das Licht, das einfach ausströmt, oder die Quelle, die gar nicht anders kann als fließen. Und dann kommt diese Lichtquelle, Licht, 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 und das Licht wird immer weniger von der Quelle weg. Und der äußerste Rand von dieser Lichtkugel, das ist die Materie bei Plotin und zugleich das Böse. Bei Plato ist es so, dass er sagt, die Materie ist immer schon da, auch bei Aristoteles. Und Gott ist nur die Ordnungsmacht dafür.
Die Materie ist Gott? Ne?
Nein, die Materie ist nicht Gott, aber die Materie ist immer schon da. Es gibt also eine Art Dualismus im Griechentum. Es gibt die Materie, die immer schon da ist, und Gott ist der Logos, die Vernunft, das Ordnungsprinzip. Ich habe also das Chaos, die chaotische Materie, so wie am Anfang von Genesis, ist auch noch nicht Schöpfung aus dem Nichts. Schöpfung aus dem Nichts kommt erst in den Makkabäerbüchern und im Buch der Weisheit, also späte Bücher. Nicht? In Genesis ist keine Schöpfung aus dem Nichts. Da ist ja das Chaos schon da, nicht? Der Geist Gottes ist über den Urwassern, Tohu Wabohu. Und dann wird geschieden und geordnet. Also das Material, das die Bibel benutzt, ist selber noch nicht Schöpfung aus dem Nichts bei Genesis. Wie gesagt, erst in diesen späten Büchern Weisheitsbuch und dann Makkabäerbuch. Und die sind ja gleichzeitig entstanden. Da kommt Schöpfung aus dem Nichts. Vorher ist das nicht erkannt und nicht geoffenbart. Ja, diese Makkabäerbücher, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Also im ersten Sinne, ich bin ja kein Theologe, ich bin ja nur ein armer Philosoph. Also da ist das. Ja. Aber da kommt das erst, und zwar aus dem, genau wie es dann auch das Leben über den Tod hinauskommt. Das hängt beides miteinander zusammen. Wenn ich denke, dass Gott die Toten lebendig macht, dann denke ich auch, er ist der Schöpfer aus dem Nichts. Und wenn Gott aus dem Nichts schafft, dann kann er auch die Toten lebendig machen. Und für das alte Israel hat man gelebt und dann ist man gestorben und war tot und weg in der Scheol. Nicht? Erst als jetzt das Märtyrertum kommt und so viele junge Leute sterben, dann fangen die an nachzudenken und sagen, das kann nicht alles sein. Und dann entdecken sie, Gott macht lebendig. Denken Sie diese berühmte Szene dann, wo die Mutter mit den 7 Söhnen, nicht? Wo sie auch dem jüngsten Sohn sagt, schau dir den Himmel an, Gott hat ihn gemacht aus dem Nichts und er wird auch die Toten wieder lebendig machen. Diese Gedanken hängen also zusammen. Wenn Gott Todes lebendig machen kann, dann kann er auch aus dem Nichts schaffen. Und das hat Israel zunächst nicht für den Einzelnen gesehen. Was sie in den Mosebüchern schon haben, in der Tora ist, dass Gott das Volk Israel aus einem Nichtvolk zu einem Volk macht. Das schon. Nicht? Aber noch nicht aus nichts alles. Das ist dann noch nicht da. Das kommt erst allmählich. Das ist eine fortschreitende Offenbarung, die da erst geschieht. Und in Jesus ist es dann natürlich völlig klar. Deswegen sehen Sie, haben Sie ja noch zur Zeit von Jesus, die Sadduzäer, die waren ja etwas konservativer, dass sie gesagt haben, es gibt kein Leben über den Tod hinaus. Die Pharisäer hatten das schon übernommen von den Griechen und aus Ägypten, das Leben über den Tod hinaus, aber die Sadduzäer, die haben sich noch gehalten an die Tora, das gibt es nicht. Das ist noch eine andere Welt, die da ist. So dass es also allmählich erst durchbricht und dann bewusst wird und dann hängen diese beiden Gedanken zusammen. Also deswegen, Platon hat das nicht gewusst. Jetzt setze ich aber nochmal bei der Schöpfung nochmal ein. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal, haben wir schon davon gesprochen, dieses Wort vom Aristoteles, für Lebewesen heißt Leben sein und sein Leben. Nicht? Davon haben wir geredet. Haben Sie es noch in Erinnerung? Also er sagt, ein toter Löwe ist kein Löwe, der tot ist, sondern ist nur ein gewesener Löwe. Nicht? Und das brauchen wir jetzt hier wieder, indem ich sage, das ist jetzt nochmal der Erklärer. Also ein toter Löwe ist nicht ein Löwe, der tot ist, sondern er ist ein Löwe, der ein Löwe war. Denn ein toter Löwe ist kein Löwe. Er ist nur der Kadaver von einem Löwen. Und dasselbe gilt jetzt für das Freiheitswesen. Freiheitswesen, Gewissenswesen, ist ein Mensch, der gut sein soll. Das ist unser Sein. Also wir werden von Gott nicht geschaffen aus dem Nichts ins Sein. Wir werden von Gott auch nicht bloß geschaffen aus dem Nichts ins Leben, sondern wir werden von Gott geschaffen aus dem Nichts zum Gut sein sollen dürfen. Das hatten wir ja schon, nicht? Und deswegen wird hier Gott zugleich auch als der Schöpfer gewusst, als der Schöpfer von Freiheit. Weil das Gut sein sollen unser Sein ist. Das kommt nicht so zufällig noch dazu oder irgendwie so, sondern das ist das, was wir sind. Wir sind da, um zu lieben. Das heißt ja, also gut sein heißt das ja, nicht? Wir sind da, um zu lieben. Und deswegen ist also Gott nicht bloß das Wovon her meines Gutseinsollens, da steckt auch drin erst das Von woher meiner Freiheit. Wo soll die sonst herkommen? Das ist ja zu erklären. Wieso gibt es Freiheit? Freiheit heißt anfangen können. Wer soll denn anfangen, sodass das Anfangen noch anfangen bleibt? Wenn wir was anfangen, dann ist es angefangen, aber es fängt nicht selber an. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Also Freiheit heißt Anfangskraft, anfangen können, etwas anfangen können. Etwas anfangen können. Wie kann ich jetzt etwas anfangen, das so anfängt, dass es dann selber anfängt? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ja, ich schreibe mal auf. Also Freiheit heißt anfangen können. Anfangen können. Jetzt kann man über das Anfangen nachdenken. Wir fangen an, zum Beispiel, ich fange an, etwas zu schreiben, ich fange ein Buch an, ich fange den Tag an, morgens, wenn ich aufwache. Anfangen heißt, ich beginne etwas. Beginnen, anfangen. In Initio heißt das, initiiere, ich fange etwas an. Und jetzt fange ich ja nicht bloß etwas an.
Das sind ja wirklich frei, wenn wir wirklich begrenzt sind in unserer Zeit.
Wenn wir nicht frei sind, wieso können wir dann überhaupt miteinander reden? Das haben wir beim letzten Mal beredet, dass wir gesagt haben, wir haben Grenzen, unsere Freiheit hat Grenzen, natürlich. Wir fangen immer nur an, weil jemand uns anstupst, das ist wahr. Aber wir fangen doch wirklich an. Nochmal in Grenzen, aber wir fangen an. Was nicht gilt, wir fangen nicht uns an. Keiner fängt uns an. Von sich. Keiner von uns hat sich angefangen, nicht? Sondern wir wurden angefangen. Also das Merkwürdige ist, dass wir einerseits anfangen, andererseits, wie können wir denn anfangen, wenn ich da noch gar nicht bin? Ich sage, ich fange an, nicht etwas, auch nicht mich, da müsste ich ja schon da sein, sondern ohne Akkusativ, ich fange an. Irgendwann haben wir angefangen. Nicht, denn wir waren ja erst nicht. Vor 100 Jahren war keiner von uns da. Wir haben auch keinem gefehlt. Niemand hat sich nach uns gesehnt. Es gab uns einfach nicht. Und die Welt war ganz zufrieden ohne uns. Wir haben doch nirgendwo gefehlt. Und dann auf einmal fangen wir an. Gut, wir fangen an. Nicht wir fangen etwas an. Später fangen wir auch etwas an. Aber erstmal da. Wir fangen an. Ja. Wie fangen wir denn an? Wie geht denn das? Ich fange an. Ich bin doch noch gar nicht da, das Ich. Ich fange ja erst an. Ja, meditieren Sie mal drüber. Was heißt das Ich fange an? Ist das schon ein Winkel? Nein, das ist kein Winkel. Aber ohne den Punkt gäbe es den Winkel gar nicht. Wieso ist das der Anfang vom Winkel? Der Anfang vom Winkel ist kein Winkel. Oder ist er doch schon ein Anfang in der Winkel? Ist das ein Winkel? Tja. Also. Wir fangen an. Nicht wir fangen uns an. Wir fangen an. Wir werden also angefangen. Wie aber kann man angefangen werden, so dass man dann doch selbst anfängt? Also wo kommt die Freiheit her? Ganz berechtigte Frage. Ich behaupte, wenn wir uns nur erklären würden aus dieser Welt, wären wir nicht frei. In der Welt kann Freiheit nicht durch die Welt anfangen. Sondern da gibt es vor jeder Geschehnis eine andere Ursache und noch eine Ursache. Und dann hat nicht ich angefangen, sondern läuft es da von mir vorher. Dann ist da angefangen worden. Ich bin gar nicht ich an. Ich fange gar nicht an, sondern ich bin ja bloß angefangen worden. Aber wir werden ja so angefangen, dass wir zugleich selber anfangen. Und das geht nur, dass wir eben nicht behaupten, wir stammen bloß von unseren Eltern, sondern dass die Weise, wie wir gezeugt und geboren werden, zugleich die Weise ist, wie Gott uns schafft, Gott uns ruft. Wenn wir uns nur auf unsere Eltern zurückführen können, wäre gar kein Grund zur Freiheit und hätten wir auch gar keine Rechte gegenüber unseren Eltern. Wieso haben wir fundamentale Rechte gegenüber unseren Eltern? Wenn wir nur Produkt unserer Eltern wären, wieso haben wir Rechte gegenüber ihnen? Behaupten wir, dass wir Rechte haben, nicht wahr? Die Eltern können uns nicht einfach umbringen. Warum nicht? Wenn wir doch nur deren Produkt sind. Also, wie ist das mit dem Anfang? Wie ist das mit dem Anfang? In der Antike war es so, da konnte der Vater das Kind, wenn es geboren war, in den Bach werfen. Der war der Herr über Leben und Tod. Weil man damals ja dachte, dass der Vater der alleinige Produzent ist. Und heute sagen dann die Frauen, mein Bauch gehört mir, weil nach der heutigen Biologie die Frau der Ursprung ist. Dann wären wir überhaupt nicht frei. Das heißt, unter einer anderen Rücksicht kann ich sagen, schaffen, wir haben im Deutschen ja das Wort schaffen, das nehmen wir halt so aus, oder schöpfen, das nehmen wir halt aus anderen Wörtern noch. Im Hebräischen gibt es eigens ein Wort, was Gott dort tut, und das heißt bara. Das gibt es, das ist nur für Gottes Handeln. In unseren Sprachen haben wir kein eigenes Wort dafür, sondern wir nehmen irgendein anderes Wort. Und um dieses Wort zu erklären, dieses bara, habe ich jetzt hier hingeschrieben, anfangen können, anfangen können. Wer kann anfangen können, anfangen?
Gott.
Nur Gott, nur Gott. Keiner von uns kann anfangen können, anfangen. Das ist es. Wir können nur angefangen werden des Anfangen. Aber das alleine, und dafür haben wir leider in unseren modernen Sprachen kein Wort, das nennt die Bibel als Barak.
Gott kann das auch nicht, weil er ist von aller Ewigkeit. Er hat nicht gebetet, sondern er hat schon gefangen.
Ja, er fängt sich nicht an, aber uns fängt an. Gott selber fängt nicht an, natürlich nicht. Gott kann gar nicht anfangen. Das haben wir heute Morgen. Entweder es gibt nichts und dann gibt es nie was. weder Gott noch das Nichts kann anfangen. Entweder sie sind schon immer oder sie sind nie. Aber weil das so ist, kann niemand aus sich anfangen. Es kann nicht aus dem Nichts jemand anfangen. Wie soll das gehen? Sondern entweder er ist schon immer oder er ist nie. Aber man kann angefangen werden. Wenn man angefangen wird, dann fängt man aber nicht selber richtig an. Und jetzt gibt es so Wesen wie uns, und das ist völlig unbegreiflich, dass es sowas gibt wie uns. Also Wesen, die angefangen werden und doch selber anfangen. Das ist überhaupt nicht zu erklären. Wir stellen es nur fest. Ich glaube, ich habe eine Pause übersehen, oder? Wie war das? Wir haben angefangen 8:30, nicht? Nochmal 9:30. Dann sollten wir jetzt wieder eine machen, nicht? Die Leute so alle so rauslaufen. Machen wir eine Pause bis...